freue mich sehr, dass wir heute Sorge haben müssen, dass wir die Abstände nicht einhalten können und hoffe, dass das die nächsten Wochen so bleiben wird oder noch mehr wird. Wir haben heute einen Text, der hat vielleicht am Anfang gar nichts mit dieser Schriftlesung zu tun, aber wir kommen drauf, dass das eine ganz große Nähe hat. Wir möchten heute über diesen sogenannten Christus-Hymnus nachdenken, also ein Lied über Jesus, das steht im Kolosserbrief im ersten Kapitel, die Verse 15 bis 20. Und da das vielleicht nicht allen so direkt präsent ist, möchten wir den Text nochmal lesen, das heißt nochmal eine Textlesung über unseren Predigttext. Und weil es Christen gibt, so wie uns, die glauben, dass Gott sich geoffenbart hat in diesem Buch, das wir Bibel nennen, deswegen erheben wir uns vor dem Wort Gottes. Er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Lassen Sie uns beten. Jesus, jetzt haben wir Sonntagvormittag und manche Menschen tun was anderes und wir hören uns alte Texte an und wir möchten dich bitten, dass du jetzt unsere müden und abgelenkten und traurigen Augen nimmst und auf dich richtest, dass wir dich sehen und darin Genüge haben und froh werden in unserer Seele, dass du ein guter Herr bist. Schenk, dass wir vertrauensvoller, einfacher, liebevoller gehen, als wir gekommen sind. Wir beten dich an als unseren Gott, Jesus. Amen. Setzen Sie sich gern, machen Sie sich gemütlich. Dieser Text, den wir heute anschauen, hat es in sich. Ich habe manchmal schon gedacht, ich müsste den ganzen Hymnus machen, werde es aber nicht hinbekommen. Das heißt, wir haben zwar den ganzen Text gelesen, aber wir werden nur zwei Verse anschauen, nämlich Vers 15 und Vers 16. Glauben Sie es mir, wir haben da genug zu tun für 30 Minuten, also bleiben Sie dabei. Doch zuvor möchte ich noch was anderes sagen, nämlich, dass dieses kleine Textchen, was wir gerade gelesen haben, ein Lied ist. Ich habe es gerade schon gesungen, vielleicht war das manchen nicht so eingängig. Jeder, der die Bibel liest und beim Kolosserbrief dann an der Stelle ankommt, ist sich vielleicht nicht gleich sicher, ob das irgendwas anderes ist als halt typisch klassisch Paulus. Und doch lässt sich, wenn man das im Griechischen anschaut, und da müssen Sie mir jetzt einfach vertrauen, herauslesen, dass da andere Worte genutzt werden, Worte, die Paulus üblicherweise nicht benutzt. Auch ist das ganze Ding sehr poetisch aufgebaut, mit viel Metaphorik, es gibt Reime. Ich werde Ihnen das gleich noch zeigen, wie das funktioniert. Jedenfalls ist in der Wissenschaft und auch in diesen griechischen Bibelausgaben das so gedruckt und es ist eine Einigkeit darüber, dass wir ein Lied vor uns haben. Irgendwie hat Paulus, der diesen Kolosserbrief geschrieben hat, sich entschieden, dass er in seine Argumentation ein Lied einbaut. Und zwar ein Lied, das ihm selber schon vorlag. Der hat also quasi Copy und Paste gemacht und gesagt, wir übernehmen dieses Lied, weil es was Wichtiges zu sagen hat. Der erste Punkt heißt, Gottes Volk singt. Wir schauen gleich noch an, wie kunstvoll gestaltet diese Verse sind. Vielleicht haben Sie es auch intuitiv schon selber gesehen, aber wir gucken uns gleich nochmal an. Es ist nicht ganz klar, woher dieses Lied kommt, diese fünf Verse, 15 bis 20. Und doch kann man sagen, wahrscheinlich war das ein Lied, das einfach gesungen wurde von den allerersten Christen. Und wenn ich jetzt sage, die allerersten Christen, dann meint es nicht die, die quasi von Paulus gehört haben und die ersten Christen in Rom waren, sondern die allerersten Christen meint, Jesus ist gestorben und am Kreuz steht der Hauptmann und sagt, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Das meine ich mit ersten Christen. Also wir können quasi nicht früher werden in unserer Rückdatierung bis zum Kreuzestod Jesu als zu so einem Lied. Vielleicht, das weiß man nicht genau, gehörten diese Verse zu den ältesten Worten, die Christen jemals niedergeschrieben haben. Also noch älter wird es nicht. Das heißt, wir haben hier ein Zeugnis davon, was die ganz, ganz, ganz alte Kirche eigentlich geglaubt hat über Jesus und was denen wichtig war. Also gar nicht so unwichtig, das mal zu bedenken. Gottes Volk singt. 1.1, Gottes Volk ist ein singendes Volk. Gottes Gemeinde hat immer gesungen. Es gab keine Zeit in der Weltgeschichte, wo Gott und sein Volk nicht in Kontakt getreten sind durch Gesang. Schon im alten Israel erinnern wir uns vielleicht an 2. Samuel 6, wo dieser David vor der Bundeslade einher tanzt und sie so zurück nach Jerusalem bringt. Oder die vielen Lieder, die zuerst mal Lieder waren, die wir heute Psalmen nennen. Es gibt auch Lieder im Neuen Testament, nicht nur dieses hier, sondern zum Beispiel dieses altbekannte Magnifikat von der Maria in Lukas 1, wo sie vom Engel gesagt bekommt, du wirst mal was Krasses in deinem Bauch haben und es wird mal König der Welt heißen. Und die Maria, die beginnt dann zu singen zu ihrem Gott. Und das steht auch in der Bibel. Und so steht auch unser Text heute in der Bibel und ganz viele andere Sachen. Wir können das auf jeden Fall sagen, dass Gottes Volk geschichtlich gesehen nie aufgehört hat zu singen. Deswegen ist was ganz Verrücktes passiert in den letzten Monaten und Jahren. Wir haben im April letztes Jahr was gemacht, was noch nie gemacht wurde. Wir haben aufgehört zu singen. Ich bin damit komplett einverstanden, weil das aus gesundheitlichen Gründen sehr viel Sinn ergibt. Und trotzdem ist was Verrücktes passiert, dass wir aufgehört haben, Gott mit unserer eigenen Stimme zu loben und so mit ihm in Kontakt zu treten. Obwohl das ja ganz eindeutig so heißt, denn in unserem gleichen Vers, Kolosser 3, Vers 16 heißt, das Wort Christus wohne reichlich unter euch in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Gottes Volk singt. Und zwar deshalb, weil es einen stabilen, einen festen, einen unerschütterlichen Grund gibt. Seht ihr, ich wache manchmal morgens auf und habe keine Lust zu singen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht super der Sänger bin. Und trotzdem merke ich ab und zu, dass Lobpreis sehr abhängig von meiner Stimmung ist. Sehr entscheidend, das gerade kommt, was ich so wichtig finde. Die Gemeinde hat sich immer angeschickt, zumindest sonntags zu singen, weil es uns gut tut, was zu sagen, was wir vielleicht in dem Moment gar keine Lust haben zu sagen. Weil sich Gott nicht ändert und seine Größe und seine Majestät eben zu keinem Ende kommen, deshalb singt die Gemeinde, weil sich unser Leben ändert und Menschen sterben und andere geboren werden, aber dieses Zentrum, um das sich unser Gottesdienst dreht, Gott, immer gleich ehrwürdig ist, immer gleich würdig besungen zu werden. Deswegen singt die Gemeinde. Gottes Volk dreht sich nur um Jesus. Das haben wir vielleicht in dem Text schon ausführlich gesehen und ich kann euch das noch ein bisschen näher bringen, dass Gottes Gemeinde nie andere Themen hatte in ihren Liedern als Gott. Natürlich geht es da um Flucht bei David in den Psalmen. Oder es geht um Freude und trotzdem hatte diese Christenheit, die sich versammelt hat um ihren Messias, der gekreuzigt wurde, entschieden, dass wir über Jesus reden. Und so sind alle Texte, die wir als Lieder identifizieren können, da gibt es noch ein paar mehr als den Kolosser 1 Text, sind Lieder, die sich um Jesus drehen. Es gibt auch Heiden im 2. Jahrhundert, da heißt einer beispielsweise Plinius. Kann man kennen oder kann man nicht kennen. Plinius war einer, der hat 111, 112 einen Brief geschrieben. Der war quasi der Nachfolger von Pontius Pilatus. Und der hat zu seinem Chef, nämlich dem Kaiser Trajan, geschrieben und hat gesagt, du hast ja gesagt, wir sollen Christen festnehmen. Denn dem Kaiser war das nicht so ganz geheuer, dass es da Menschen gibt, die irgendwie Abendmahl nehmen und dann sagen, das wäre irgendwie Blut von Jesus, sind es Menschenfresser. Dem war es auch nicht ganz geheuer, dass sie sagen, es gibt nur einen Gott und dieser Gott ist sogar Herr über den Kaiser. Deswegen hat er gesagt, wir müssen die Christen festnehmen. Und dieser Plinius schreibt dem Kaiser, in jenem Verhör haben die Christen erklärt, dass sie an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zusammenkommen und Christus als ihren Gott im Wechselgesang ein Lied singen. Ich habe euch ganz viele Zitate dabei von Ignatius, das war ein Kirchenvater, und Origenes war noch später dabei, dann gibt es noch Eusebius, kann man alles wieder vergessen. Es ist entscheidend zu verstehen, dass in den ersten 4 Jahrhunderten das Komische war, dass die Christen gesungen haben zu Jesus als ihrem Gott. Das war so wichtig, dass es sogar in diese unchristliche, in die ganz normale, profane Geschichte eingegangen ist, dass Menschen geschrieben haben, da singen die immer sonntags zu Jesus als ihrem Gott. Ich frage mich ab und zu, ob wir noch singen. Nicht so sonntags, das machen wir ja bald wieder. Ich frage mich auch ab und zu, ob uns das noch was wert ist, uns in eine Geschichte zu stellen von vielen tausend Jahren, dass immer Gott besungen wurde, obwohl es manchmal Menschen super ging und ab und zu nicht so. Ich frage mich manchmal, ob wir nicht was verlieren, wenn wir beginnen, stumme Christen zu werden. Es ist nicht komisch, dass die alten Kirchenväter gesagt haben, euren Morgen müsst ihr beginnen mit einem Lied. Jetzt gehe ich in die Logopädie und meine Logopädin sagt immer, morgens ist die Stimme besonders schlecht. Das stimmt wahrscheinlich und trotzdem haben die Kirchenväter was richtig erkannt, nämlich morgens zu singen richtet uns aus darauf, dass dieser Tag nicht einfach lostropft vor sich hin, sondern dass dieser Tag damit beginnt, Gott zuzurufen, dass er ein guter Gott ist, mit dem wir in diesen Tag gehen. Das muss kein 12-strophiger Choral sein, der muss auch nicht laut sein. Trotzdem ist es immer so gewesen in der Geschichte Gottes, dass die Menschen um ihn gesungen haben. Lass uns das nicht loslassen oder so im Herzen singen. Es ist gut für unsere Seele, Gott zuzusingen, weil er was ist, was beständig ist und was sich lohnt, besungen zu werden. Das war der Vorklapp zu unserem Lied. Jetzt kommen wir zur ersten Strophe. Das ist der Aufbau dieses Textes. Ich weiß, manche von euch haben jetzt nicht noch Lust, auch noch Deutsch am Sonntag zu haben. Lohnt sich trotzdem, kurz dabei zu bleiben. Das ist Vers 15, da geht unser Text los. Das hier ist Vers 20c, da geht unser Text zu Ende. Und zwischendrin hat sich irgendjemand die Mühe gemacht, wichtige theologische, gewichtige Aussagen, Lebenswahrheiten in eine schöne Form zu bringen. Und manchmal würde ich mir das wünschen, dass ihr auch Griechisch könntet. Dann könnten wir uns auch viel besser auf Griechisch unterhalten. Nee, das stimmt nicht. Aber ihr könntet dann diesen Text lesen, wie der wundervoll auf Griechisch geschrieben ist. Diese Übersetzung versucht es ein bisschen nachzumachen, aber es bleibt wohl nur ein Versuch. Dieser Text ist total poetisch. Er hat 2 Strophen. Er hat sogar so eine Bridge, wie wir es heute nennen würden, eine Zwischenstrophe. Und er macht es nicht aus Spaß, sondern dieser Text hat 3 Gedanken. Der erste Gedanke ist in der ersten Strophe, der zweite Gedanke ist in der Zwischenstrophe und der dritte in der zweiten Strophe. Also es ist eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen. Unser Text ist ein ganz poetischer Text, wo die allerersten Christen, noch die Christen vor Paulus, versucht haben zu greifen, was dieser Jesus für einer ist. Ich habe mich gefragt, warum haben die das so schön gemacht? Die hätten doch auch einen klassischen Paulus-Text schreiben können. Der wäre schwer zu verstehen gewesen, da hätte es viele Nebensätze gehabt. Unser Text hat so eine Poesie aus dem einfachen Grund, dass viele Menschen damals nicht lesen konnten. Und vielleicht ist es euch auch was Nahes. Bei mir zu Hause war das immer so, dass mein Vater zu sagen pflegte zu meinem Bruder, wenn du dir deine Vokabeln so gut merken könntest, wie diese blöden Rap-Texte, dann wärst du endlich gut in der Schule. Und da hat er wahrscheinlich recht gehabt, dass Menschen sich Lieder und Liedtexte gut merken können. Besser als einen tollen Vers, den ich euch nachher sage. Da müsst ihr nachher nochmal 3-mal überlegen, was das war. Aber was gesungen zu hören, prägt sich ein und wird irgendwie ein Teil von uns. Deswegen haben die das gemacht, weil sie gesagt haben, es sind so wichtige Sachen, ihr müsst es unbedingt singen, dass es da reingeht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, das wurde so schön gemacht, dieser Text, weil sie gesagt haben, es ist gut, Gott in angemessener Weise zu ehren. Oder anders gesagt, es ist schön, Gottes Schönheit schön auszudrücken. Glaub mir, Gott schaut das Herz an. Aber Gott kümmert sich auch ein ganz kleines bisschen um die Form, weil das Herz sich manchmal Formen sucht, um sich auszudrücken. Deswegen ist es cool, wenn wir uns Mühe geben, eine schöne PowerPoint zu machen am Sonntag. Nicht, weil die PowerPoint schön sein muss, sondern um zu sagen, für dich, Jesus, mache ich das. Es ist schön, wenn wir uns donnerstags Mühe geben, das Gemeinschaftshaus schön zu putzen. Nicht, weil Gott es wichtig ist, sondern weil das unser Dienst sein soll, weil Gott diese Schönheit hat, die wir zurückspiegeln wollen. Es ist schön, Gottes Schönheit schön auszudrücken. Deswegen schreiben die solche verrückten Lieder. Und wir haben heute nicht 1,5 Stunden. Ich habe drum gefragt, es gab's nicht. Deswegen machen wir heute nur 15a bis 16f. Und vielleicht treffen wir uns einmal wieder und wir können die Zwischenstrophe und die zweite Strophe machen. Aber ich fürchte, sonst gehen viele von euch raus und sagen, eine Stunde war vielleicht doch ein bisschen too much. Wir kommen immer wieder zu dem zurück. Ne? Wir bleiben einfach mal da dabei und gehen jetzt mal das Wort für Wort ab. Keine Sorge, es wird nicht super langweilig. Es kommt gleich die Anwendung für euer Leben. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Unser Punkt zu dieser ersten Strophe heißt, Jesus geht der Schöpfung voraus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ich glaube, dass Paulus irgendwas im Kopf hatte wie Herzblatt. Ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt. Ich habe es auch nur aus Online-Recherchen kennengelernt. Für die von euch, die es nicht kennen, das war der Vorvorgänger von Bachelor oder Bachelorette oder Prince Charming. Um was es da ging, ist leicht erklärt. Es geht darum, dass eine Kandidatin verschiedene andere Interessenten hat und diese Kandidatin sucht eine neue Liaison und diese Herrschaften würden sie gern näher kennenlernen. Und der Witz dabei ist, dass es so ein Frage-Antwort-Spiel ist. Also sie fragt zum Beispiel, wie stellst du dir einen wunderschönen Tag vor im Herbst? Und dann sagen die, in die Bibliothek gehen, in die Disco gehen und irgendwie was essen gehen. Und dadurch kann sie dann sich überlegen, nach einigen Fragen, wen von denen will ich jetzt mal auf ein erstes Date einladen? Jetzt habe ich lang genug meine Zeit verplempert, um über Herzblatt zu reden. Ich glaube, Jesus oder Paulus oder unser Briefschreiber hatte Herzblatt im Kopf. Ich erkläre euch warum. Der hat nämlich in diesem Satz, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, was ganz Entscheidendes verstanden, was wir ab und zu verloren haben, nämlich den Satz, der in Johannes steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Jetzt fragt ihr euch, okay, jetzt hat er irgendwas erzählt von einem Lied und von einem Herzblatt und jetzt kommt Johannes. Wenn da dran steht, niemand hat Gott jemals gesehen, dann ist das Theologie, um zu sagen, da ist eine Wand. Es gibt keine Chance für Menschen, Gott kennenzulernen. Keine. Natürlich können wir rausgehen in die Natur. Und da sagt die Bibel auch, dass wir merken, da gibt es einen großen, wunderbaren, kreativen Gott. Aber verlässlich werden wir Gott da nicht treffen. Die Bibel sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Oder Paulus sagt, er ist der Erstgeborene oder das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Paulus sagt, da ist eine Trennwand. Der Kandidat kann die Interessenten nicht sehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber unser Vers geht noch weiter. Der Einziggeborene, der Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Warum machen wir das alles so? Bekannt geworden ist der Vater durch den Sohn. Wie geht es jetzt mit diesem Herzblattbild zusammen? Jesus wird zum Spiegel. Ja, ich glaube, ich habe es nicht nochmal, ich zeige es euch nochmal. Jesus wird quasi hier zum Spiegel, sodass diese Dame, die Person, die hier sitzt, auf den Spiegel schauen kann und sich dann diese Menschen anschaut. Die Wand geht nicht weg, aber für alle Physiker unter euch, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Ihr guckt auf diesen Spiegel und ihr könnt um die Wand rumschauen. Das ist das, was Paulus zugegeben in relativ theologischen Sätzen sagt. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Unser Hymnus, unser Lied spricht von Jesus und er spricht von Jesus als diesem Ebenbild des unsichtbaren Gottes, als Spiegel, in dem sich Gott spiegelt und plötzlich Gott sichtbar wird. Wieder Johannes. Johannes ist einer, der viel von Jesus erzählt hat, und Jesus und Philippus sind zwei Freunde. Jesus ist Gott, Philippus ist ein Mensch, die zwei sind zusammen unterwegs, Johannes 14. Jesus spricht zu diesem Philippus: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und der Kontext in Johannes 14 ist, dass Philippus sagt, du gehst irgendwie zum Vater und du sagst, wir können da nicht hingehen, wie funktioniert das? Und der sagt dann zu Philippus: Guter Mann, du hast es immer noch nicht gecheckt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, der hat in den Spiegel geschaut. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn also da dran steht, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, können wir auch übersetzen, er ist der Sichtbarmacher des unsichtbaren Gottes. Er zeigt, wer Gott ist. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja, okay, so what? In Jesus kommt der Spiegel, der einen Blick auf Gott werfen lässt. Und das heißt, ich gebe euch da einfach diese Hinweise, weil das antike Menschen anders sagen würden. Wenn da dran steht, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, dann wird er sagen, durch mich kannst du ihn sehen. Aber da geht es nicht um Information, sondern wenn jemand sagt, ich mache mich erkenntlich, dann heißt es, ich mache mich bereit zur Beziehung. Wenn jemand sagt, du kannst was von mir sehen, dann darfst du mit mir in Beziehung treten. Also heißt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, dann will er sagen, ich werde ansprechbar. In Jesus wird Gott ansprechbar, in der Gestalt, dass du plötzlich weißt, wo du klingeln musst. Wenn du nicht weißt, wie der Name von dieser Person heißt, ist es schwierig, das Klingelschild zu treffen, das richtig ist. Dadurch, dass Jesus Gott zeigt, das heißt viel mehr, als dass wir Gott kennenlernen. Es heißt, dass Gott plötzlich sich nahbar macht und sagt, du darfst mit mir reden und ich rede mit dir zurück. Jetzt seid ihr alle schon länger dabei und sagt, ja, das ist eine unglaubliche Wahrheit, die diese ersten Christen ganz dringend für sich festhalten mussten in dem Lied. Gott zeigt sich in Jesus, oder? Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm wird uns Gott nahe und es ändert alles, weil Gott plötzlich sich ansprechen lässt und sagt, hey, es gibt Beziehungsmöglichkeit und Beziehung heißt immer Heil. Du wirst heil in deiner Seele, wenn du mit Jesus beginnst zu reden. Es beginnt plötzlich was zu wachsen, was euch keiner erklären kann. Es beginnt die Zeit, wo Jesus und ich Beziehung haben und ich plötzlich merke, mir ist wohl mit meiner Seele. Selbstoffenbarung heißt immer in Beziehung treten. Selbstoffenbarung heißt immer Beziehungsangebot. In Jesus kommt Gott und sagt, lass uns reden. Wir haben lang nicht mehr gesprochen. Der zweite Punkt heißt, Jesus steht über der Schöpfung, Vers 16. Weil Jesus selber Gott ist, dieses Ebenbild, man kann in ihm Gott sehen, nur dann kann stimmen, dass er der einzig Geborene ist. Wir waren hier, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, hey, Gott ist ansprechbar. Und jetzt kommt direkt der nächste Vers und hier kommt ein etwas anderer Gedanke. Der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, in Himmel und auf der Erde, sowohl sichtbare als auch unsichtbare Dinge, seien es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Weil er dieser einzig Geborene ist, gehört ihm alles. Okay, wir werden diesen Gedanken jetzt ungefähr 10 Minuten lang rum und rum machen. Also es wird jetzt nicht mehr komplizierter als das. Ich möchte euch bitten, dass ihr eure beiden Füße parallel zueinander auf den Boden stellt. Dass ihr euren Rücken durchdrückt, eure Wirbelsäule, und die Lehne nutzt. Das tut nicht nur eurem Rücken gut, sondern hilft mir auch, dass ihr noch 5 Minuten dabei bleibt. Der Erstgeborene der ganzen Schöpfung heißt nicht, und das würden manche wahrscheinlich bei dieser Übersetzung denken, dass er der Erste ist von denen, die geboren sind. Dann würde es ja heißen, er ist das erste Geschöpf. Wenn es das heißen würde, gäbe es kein Heil für uns. Weil dann ist ein Mensch gestorben und ein Mensch kann nicht für einen anderen Mensch sterben, dass es uns Heil gibt. Es wäre dann keine gute Botschaft, dass Jesus ans Kreuz geht und sagt, ich habe es für viele getan. Er hätte es für niemand getan, außer für sich, dass er einen grässlichen Tod stirbt. Nein, wenn man ins Griechische nochmal schaut, dann würde man wahrscheinlich besser übersetzen, Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Für die von euch, die das jetzt grammatikalisch fassen müssen und die sich nicht so mit Physik auskennen, sondern eher mit Deutsch, das wäre ein Genitiv des Vergleichs, ein Genitivus Comparationis. Gegenüber der Schöpfung ist er der Erstgeborene. Er ist nicht Teil dieser Schöpfung und sagt, na gut, Gott hat mich geschaffen, jetzt bin ich halt irgendwie einer von denen. Ganz im Gegenteil, wenn da dran steht, Vers 15b, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, heißt es, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist komplett verschieden zur restlichen Schöpfung, weil nämlich Verse 16b und so weiter, A, B, C, alle stimmen, denn in ihm wurde alles geschaffen. Wie kannst du geschaffen sein und selber was schaffen? Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen Vers 15b verstehen als der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist nicht Teil der Schöpfung, sondern Teil des Schaffens. Er gehört ganz auf die Seite Gottes. Und wer von euch sich jetzt denkt, was ist das denn mit dem komischen Erstgeborenen? Der hat wirklich ein bisschen eine Schwierigkeit gefunden. Das ist auch alte Sprache und ich versuche es euch zu erklären. Der Erstgeborene, der ist natürlich zuerst im Alten Testament der, der, Überraschung, als erstes geboren wurde. Aber das ändert sich über die Zeit der Offenbarung hinweg. Das Wort vom Erstgeborenen wird zum Titel. Ne? Einfaches Beispiel. David ist nicht der Erstgeborene von den Söhnen Isais, sondern der Letzte. Und der wird laufend der Erstgeborene genannt. Und dann fragt man sich, haben die das nicht richtig gecheckt, wie das läuft? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben die gemerkt, dass Erstgeborene ein Titel ist. Wer der Erstgeborene ist, dem gehört die Verheißung. Das ist alles, was er sagen will. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung ist der, der große Majestät hat, der schön ist, der mächtig ist. Er kann nämlich Sachen schaffen. Weil er eben nicht zur Schöpfung gehört, sondern auf die Seite Gottes, ist er der Erstgeborene, auf dem die Verheißung liegt. Er ist der völlig würdevolle. Theologen würden es sagen, das ist ein Ausdruck der Hoheitswürde. Wer Jesus ehren will, spricht ihn als den Erstgeborenen an. Er, dem alle Ehre gebührt, weil auf ihm die Verheißung liegt, zu sterben und Leben zu geben für die vielen. Deswegen heißt Erstgeborener nicht, ist einfach einer, der geboren wurde, sondern es ist der, der ganz auf Seite Gottes gehört und dem alle Majestät gehört. Christus ist nicht Geschöpf, sondern er gehört ganz auf die Seite des Schöpfers und er steht als der Herr über allem Geschaffenen. Er ist dieser Hochheilige, aber er ist der Hochheilige, der eben Ebenbild ist des unsichtbaren Gottes. Und es heißt, jemand, zu dem niemand hintreten darf und einfach sprechen darf, macht sich klein und sagt, lass uns reden. Denn du kommst nicht zu mir, wenn ich nicht zu dir komme. Jesus ist selber Gott. Das ist der Witz unseres Textes. Und er steht vor aller Schöpfung, weil er alles geschaffen hat. Und jetzt wollen wir nur noch kurz anschauen, was das bedeutet, dass Jesus der Schöpfer Gott ist. Lassen wir alles raus. Jesus, unser Schöpfergott. Da stellt sich sofort die Frage, wer hat es erfunden? Nicht Ricola, sondern Jesus. Er hat es nicht nur erfunden, sondern auch gemacht. Und wenn ihr jetzt nochmal irgendwie euch zusammenraufen könnt für 3 Minuten, danach könnt ihr auch wieder abschalten. Die entscheidende Botschaft unseres Textes ist, und das ist ein ganz normal verständlicher Satz in der Antike, jetzt kommt's. Der, der es gemacht hat, dem gehört's. Der, der es gemacht hat, dem gehört's. Es, ganz genau gesprochen würde es eigentlich heißen, der, dem die Materialien gehören, dem gehört's. Aber es ist ein bisschen nicht so catchy und deswegen habe ich es rausgelassen. Der, der es gemacht hat, dem gehört's. Was bedeutet das? Jesus, der Herr über alles, hat uns gemacht und weil er uns gemacht hat, hat er das Hoheitsrecht. Er darf sagen, was gemacht wird. Wer uns gemacht hat, das würden alle Juden zu der Zeit sagen, der darf bestimmen. Wir gehören ganz ihm. Viele und vieles auf dieser Welt stimmt dem nicht zu. Aber es war für die allerersten Christen die größte Botschaft, die es gibt, dass Jesus Gott ist als Schöpfer und deshalb, weil er uns gemacht hat, darf er bestimmen über unser Leben. Der, der es gemacht hat, dem gehört's. Wir gehören ganz zu ihm. Und wenn das stimmt, dass er es gemacht hat und dass es ihm auch gehört, dann heißt es, mein Körper gehört nicht mehr mir, sondern Jesus. Dann heißt es, meine Zeit, auch als durchgeplanter Deutscher, gehört nicht mehr mir, sondern Jesus. Meine Gefühle gehören nicht mehr mir, sondern Jesus. Was heißt es? Wir sind von ihm her bestimmt. Was sein Wort sagt, soll unseres Fußes Leuchte sein, dass wir nicht anstoßen im Dunkel dieser Welt. Wenn er alles geschaffen hat und selber nicht zur Schöpfung gehört, dann sind wir auf ihn ausgerichtet und er darf sagen, was läuft und was nicht läuft. Ich kann verstehen, dass das in unserer Gesellschaft eine komplett krasse Ansicht ist. Es war für die ersten Christen Grund zur unglaublichen Freude, dass sie daraus sogar ein Lied gemacht haben. Denn ich muss euch eine Sache sagen. Wenn Gott uns gemacht hat und es tatsächlich gilt, dass wer es gemacht hat, dass dem es auch gehört, dann darf Gott mit uns machen, was er will. Und das ist eine schreckliche Botschaft in der Sekunde, wo ihr Gott nicht kennengelernt habt. Wenn Gott als jähzorniger Tyrann mit uns machen darf, was er will, ist es nur schrecklich und wir sollten den Jona machen und das nächste Schiff nehmen. Wenn wir aber erkannt haben, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist und das nicht bedeutet, es ist ein ferner Gott, der mich völlig kalt lässt, sondern wenn es bedeutet, dass Gott ein Beziehungsangebot macht und sagt, wir können mal wieder reden und sagt, wenn du mit mir in Kontakt kommst, wirst du heil, dann merken wir plötzlich, dass das die schönste Botschaft der Welt ist, dass er mit uns machen darf, was er will. Dann gehört ihm unser Geld, unsere Sexualität, unser Auto. Er darf damit machen, was er will. Wir hatten es von Philipp, diesem Menschen in dem sogenannten Internet auf YouTube. Am Donnerstag verstorben, dreifacher Lymphknotenkrebs, Lymphdrüsenkrebs. Überall in Talkshows auf seinem YouTube-Kanal bis zum letzten Tag im Krankenhaus hat er genau das allen sagen wollen, Gott darf mit mir, jungem Kerl, alles machen, was er will, weil sein Wille gut ist. Das ist nicht Ideologie. Das ist die einzige Möglichkeit, in einer kaputten Welt zu stehen, auf was, was echten sicheren Boden gibt. Das ist jetzt für euch vielleicht eine theologische Wahrheit oder eine Abstrusität, aber das kommt bei ganz vielen Menschen plötzlich im Krankenhaus nach oben. Was ist, wenn es Gott nicht gut meint? Deswegen müssen wir unsere Seele trainieren, darauf jetzt schon zu glauben, dass Gott es gemacht hat, dass es Gott gehört und dass Gott es gut meint. Weil unsere Seele nachher traurig wird und einsam und unsicher. Gott darf mit uns machen, was er möchte und er möchte Gutes für uns. Indem Gott uns aufruft, unter sein Joch zu kommen, und er ruft, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Lest von mir und lebt von mir. Dieser Hymnus wurde gemacht, weil Menschen gesagt haben, ich muss mir das merken, dass ich es nicht vergesse, wenn ich drohe es zu vergessen in den schwierigen Tagen des Lebens. Wir Christen sind dazu gerufen, du bist dazu gerufen, in Zellenroth oder wo auch immer du herkommst. Das ist kein christliche Floskel, das ist einfach unser Text. Du bist dazu gerufen, deinem Nachbar im Krankenhaus zu sagen, Gott darf alles mit mir machen, was er möchte. Wenn die Diagnose kommt, eine größere Hoffnung zu haben, dass Gott es gut macht, als zu glauben, was in dieser Sekunde dir entgegentritt. Und deswegen sind wir Gemeinde. Wir sind es nicht, dass wir uns nicht allein fühlen am Sonntag, weil alles irgendwie leer ist. Wir sind es zuallererst, die Theologen würden sagen, dem Nächsten zum Christus werden. Dem Nächsten Gottes Botschaft bringen und sagen, Gott meint es wirklich gut und er kommt mit dir an sein Ende. Und das Ende ist ein gutes Ende, weil es eine Gemeinschaft mit ihm heißt. Wenn es eine Lebensbotschaft von diesem Philipp gab, dann, dass man aus U-Booten und Badewannen eine gute Menge Spaß rausholen kann und dass Gott es gut macht. Dass Gott es wirklich gut macht, darauf wartet die Welt. Darauf wartet die Welt, dass wir im Angesicht von Trauer und Schmerz zaghaft unseren Arm erheben und sagen, Gott wird es gut machen. Das ist die Botschaft, die 2000 Jahre lang Christentum getragen hat. Nicht, weil wir einfach Gutmenschen sind, sondern weil er sagt, ich verbürg mich am Kreuz dafür, dass eure Schuld weggegangen ist und dass ihr glauben dürft, dass ihr leben werdet in Ewigkeit mit mir. Und das, was völlig anderes ist, als das wir jeweils als Leben erkannt haben. In Gott haben wir die Gewissheit, dass Jesus am Kreuz uns zuruft, ihr könnt her zu mir kommen. Es wird gut für eure Seele. Und jetzt machen wir den letzten Gedanken. Jesus, unser Ziel. Vielleicht habt ihr das gesehen. Jetzt nochmal die Deutschleute unter euch. Das ist eine Inclusio zwischen Vers 16a und Vers 16f. Inclusio ist ein tolles Wort für zweimal das Gleiche gesagt. Denn in ihm wurde alles geschaffen, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Das stimmt fast. Das ist oft so, dass wir in Liedern Sachen wiederholen, um es uns besser einzuprägen. Kein Problem. Aber es stimmt nur fast. Es stimmt, dass Gott in Jesus ein Schöpfer ist und ihm gehört alles. Aber auf diese drei Worte kommt mir es an. Wir sind auf ihn hingeschaffen. Jesus, unser Ziel. Mit der Aussage von Vers 16, dass wir auf ihn hingeschaffen sind, kommt der Herrschaftsanspruch des Schöpfers auf seine Schöpfung zur Sprache. Plötzlich kann er sagen, alles, was geschehen ist und geschaffen ist, dieses alles ist im Griechischen tapanta, das benutzt Platon die ganze Zeit und meint damit, alles, was es gibt auf der ganzen Welt, alles, auch das, was wir nicht auf dieser Welt haben, alles hat nicht nur seinen Grund in Jesus, sondern sein Ziel in Jesus. Und das ist kein sprachlicher Trick der Theologen. Das ist eine tiefe, wunderbare Wahrheit, dass er unser Ziel ist. Der Sinn, das Ziel dieser Schöpfung war Christus selber. Es gibt, sorry, keinen anderen Sinn, warum wir leben, als für Christus allein. Habt ihr euch gefragt, warum ihr heute Morgen aufgewacht seid oder besser gesagt aufgeweckt wurdet? Vielleicht durch den Vater, die Mutter, den Wecker, die Sonne? Es hat alles seinen einzigen Grund darauf, dass es für Jesus passiert ist. Dieser Tag existiert nicht, dass es ein nicer Tag ist, sondern alle Schöpfung ist gemacht für Jesus und zwar um Jesus anzubeten am Ende der Tage. Alles ist geschaffen dafür, dass wir uns um Jesus drehen. Dietrich Bonhoeffer, super cooler Theologe aus dem letzten Jahrhundert, hat was gesagt. Nur weil das Wort von Jesus Christus noch ausgehen und Glauben finden soll, weil noch nicht alle Menschen tiefen Frieden gefunden haben in Jesus und weil unser Glaube noch nicht vollendet ist, weil wir noch wachsen können darin zu vertrauen, erhält uns Gott in seiner Geduld mit seinen guten Gaben. Und zwar macht es Bonhoeffer in seiner Auslegung, warum wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Warum gehen wir nachher nach Hause und auf unserem Esstisch steht Essen? Weil du die Woche gearbeitet hast, das ist super. Der Sinn der Sache ist allerdings, dass wir genug Kraft haben, um in diesem Essen zu sehen, Gott will noch was von uns. Dieses Essen ist dafür da, dass unser Körper wieder kräftig wird, um Gott zu ehren. Denn es stimmt einzig und allein, dass wir geschaffen sind für Jesus. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Das Ziel deines Lebens ist nicht ein großes Haus, ein toller Job oder viele Kinder. Das ist alles nice. Du bist dazu geschaffen, dass du mit Jesus lebst, verfehl das Ziel nicht, weil Zielverfehlung heißt nicht, dass ich damit ein Problem habe. Zielverfehlung heißt, dass es immer Traurigkeit gibt, immer Einsamkeit, immer Leid. Wenn nicht hier, dann dort. Fazit. Wir gehören Jesus mit Haut und Haar. Jesus ist der Herr. Er ist ein guter Herr. Wer ihn kennt, will niemals weg. Wer seine Schönheit gesehen hat, kann sich nicht satt sehen. Zweitens, wir können Ruhe finden für unsere Herzen. Jesus steht über den Dingen, seien es Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist nicht mehr zuerst interessant, was uns hier Angst macht und bedrängt. Das alles geht nicht weg. Wir gehen nicht geheilt und freudig aus diesem Gottesdienst. Aber es kommt ins rechte Licht. Wir sind dafür da, für Jesus. Und diese Gemeinschaft ist besser als Leben. Drittens, Jesus ist das Ziel der Schöpfung. Solange wir noch hier sind, brauchen wir unseren Herzblattspiegel. Und wir erfreuen uns daran, Gott zu sehen durch das Spiegelbild. Solange wir noch hier sind, beschenkt uns Gott mit seinen Gaben, aber nicht zum Selbstzweck, sondern für Jesus selbst. Er ist das Ziel alles Geschaffenen. Auch uns heute Morgen. Wir sind geschaffen für Jesus. Und zwar, dass wir ihn anbeten und in der Anbetung Ruhe finden für unsere Seelen, weil wir dafür gemacht sind. Und dann stehen wir eines Tages da und wir werden wieder dieses Lied singen. Es wird vielleicht in einer schöneren PowerPoint sein. Wir werden dieses Lied singen und Jesus besingen und darin unser Herz Ruhe finden. Dort wird das gesamte Volk Gottes stehen, alle, über Jahrtausende hinweg. Und wir werden singen und wir werden uns nur um Jesus drehen, der ganz Gott und ganz Mensch war und über aller Schöpfung steht. Er ist unser Ziel und dann jubeln wir in der Gemeinschaft mit diesen Zehntausenden über die Zehntausenden und wir singen nur noch Jesus zur Ehre und uns zur tiefen Freude und wir singen ein neues Lied, das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Nationen, Jesus. Amen. Lass uns beten. Jesus, und ich bitte dich darum, dass du in dieser leisen, freundlichen Art, in der du kommst, dass du in unsere Herzen eindringst und unser Herz wieder zurechtbringst. Und dass wir lernen, den Tag mit einem Lied zu beginnen, das dich ehrt und uns ausrichtet. Wir freuen uns so sehr, dass Philipp vorausgegangen ist und jetzt sieht, was er geglaubt hat und anbetet Tag und Nacht und darin seine Freude hat. Wir wollen da auch hin. Wir schaffen es nur mit dir. Danken dir, dass wir gemeinsam zusammentreten dürfen und mit Menschen von vor 2000 Jahren und ihren Liedern singen dürfen. Groß und wunderbar sind deine Werke. Lass uns darin gewisser werden, ruhiger werden, froher werden und dich sehen als der du bist, unser wunderbarer Hirte. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.